So, beten wir zusammen. Gott, ich danke dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, dein Wort geschenkt hast, dass wir leben, lachen, singen können. Ja, vor allem, dass wir in deinem Wort so viel lernen können. Ich bitte dich einfach, mach uns offen für das, was du sagen willst. Du bist unser Gott. Du bist unser Herr und Erlöser. Lob und preise dich in Jesu Namen. Amen. Es gibt einen Begriff in der Bibel, an den ich in dieser Jahreszeit immer denke. Dieser Begriff heißt auf Englisch Remnant, das heißt auf Deutsch übrig geblieben oder der Rest. Und das passt eigentlich zu dieser Jahreszeit, weil so viele weg sind. Wir sind eigentlich nur der Rest, der zu Hause ist. Aber es ist ein positiver Begriff, weil in der Bibel ist es eigentlich heißt, die Leute, die zu Gott treu geblieben sind. Wir wollen nicht sagen, dass die nicht da sind, Gott untreu sind, aber es ist auf jeden Fall ein positiver Begriff. Und wir machen das Beste aus dem, was ist, jeden Sonntag. Wir freuen uns einfach für alle, die da sind. Wie die meisten wissen, beschäftigen wir uns seit einem Monat mindestens mit den 10 Geboten, die Gott Mose auf dem Berg Sinai gegeben hat. Wir sind momentan am 4. Gebot angekommen. Aber bevor wir damit loslegen, wollte ich etwas weitergeben, was ich in dieser Woche gelesen habe. Das gibt uns einen tollen Zusammenhang zu den 10 Geboten. Man hat nämlich in den letzten Jahrzehnten erkannt, etwas, was aus dem kulturellen Hintergrund der damaligen Zeit kam. Und zwar, so kann man auch die 10 Gebote gut verstehen und auch Gott besser verstehen, was er meint damit. Es gab nämlich damals im Mittelmeerraum in dieser Gegend nicht selten Fälle, wo ein Großkönig ein Reich aufgebaut hat und ein anderes Volk zu diesem Großkönig kam, um entweder Schutz zu suchen oder um nicht bekämpft zu werden oder bekriegt zu werden. Sie kamen und sie haben sich ihnen untergeordnet. Und da wurde offiziell ein Vertrag oder Bund zwischen denen gemacht, zwischen diesem Großkönig und diesem anderen Volk. Und die hatte bestimmte Elemente, die immer wieder drin sind. Das haben sie in bestimmten Dingen, die sie gefunden haben von der Zeit. Ich will einfach einige Dinge davon auflisten, weil es also so ein bisschen verblüffend ist, was das alles ist. Dazu habe ich hier eine Liste. Es gab immer ein Vorwort oder Präambel, nennen sie das. Es nennt den Bundesstifter, wer das macht. In dem Fall wäre es der Großkönig. Es gab eine Einleitung da rein, was historisch war. Das heißt, es hat erzählt, was der Grund war für diesen Vertrag. Es gab dann eben diese Bundessatzungen. Erstens eine Aufforderung, treu zu bleiben. Und ausführliche Bestimmungen, was dieses Volk, was sich dem König untertan hat, was das bedeutet für sie. Und dann gab es Verfügungen, wo der Vertrag hinterlegt wird. Die regelmäßige öffentliche Vorlesung des Vertrags wurde auch ganz, ganz genau festgelegt. Und am Ende gab es dann Segen und Fluch, wenn man diesen Vertrag hält. Die Vorteile, wenn man diesen Vertrag bricht. Die Nachteile. Und dann wurde auch eine feierliche Zeremonie, wo ein Gehorsam seid, geleistet wurde, auch mit Opfer. Und das finde ich interessant, wenn man das vergleicht mit den 10 Geboten oder beziehungsweise mit diesem, was um die 10 Gebote herum ist. Ich mag es einfach hier. Ja, dieses Vorwort erwähnt, wer der große König ist, der den Bund eingeht. Bei in 2. Mose 20 am Anfang der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommt diese historische Einleitung, das heißt, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Das erzählt, was Gott getan hatte, Und dann eben diese Satzungen. Erstens die Aufforderung zur Bundestreue. Das ist eben das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Diese Treue wurde sehr groß geschrieben in den verschiedenen Verträgen, die sie gefunden haben. Und dann kamen diese ausführlichen Bestimmungen. Das sind die anderen 9 Gebote, die wir unter den 10 Geboten nennen. Wie das Leben mit dem König und das Volk untereinander zu funktionieren hat. Und dann kamen eben diese weitergehende Verfügungen, wo der Text hingelegt wird. Das steht in 2. Mose 25. Das ist eben, es kommt in die Bundeslade, diese an Stein, auf Stein geschrieben. Und dann auch die regelmäßige öffentliche Vorlesung des Vertrags vor dem ganzen Volk. Das soll alle zu 7 Jahre stattfinden. Das hatte in 5. Mose 31 Gott verfügt. Und dann eben dieses Segen und Fluch, da finden wir das in 2. Mose 23, Abvers 20. Vor allem in 5. Mose 28 ist das wirklich sehr detailliert gesagt, also ziemlich krass, was da alles Positives geboten wird, wenn sie treu bleiben, und Negatives, wenn sie nicht treu bleiben, wenn sie untreu werden. Und dann eben diese feierliche Zeremonie mit Gehorsamseid. Das ist etwas, was da auch passierte, wo sie wirklich in Gottes Gegenwart es gefeiert haben. Das kann man in Kapitel 24 lesen. Der Grund, weshalb ich das alles zeige, ist einfach, dass wir sehen können, dass Gott in einer Art und Weise mit seinem Volk umgegangen ist, die sie verstehen konnten, die mit dem sie was anfangen konnten, für die verständlich war. Wenn man diese Gebote so versteht und Gottes Umgang damit, dann sehen wir, was ihm wichtig ist in der Beziehung. Und sehen wir, dass es auch, wie auch schon erwähnt, dass aufgrund seiner Rettung, dass sie diesen Bund mit ihm eingehen. Das war immer ein Bund, wo der Stärkere den Schwächeren den Bund angeboten hat. Kein Volk ist je zu einem König gesagt, wir wollen einen Bund mit dir machen. Sie haben gesagt, wir wollen unter dir sein. Und dann hatte er die Wahl, mache ich einen Bund oder nicht. So lag es im König. Gott hat nicht einfach diese ganzen Gedanken und all das aus der Luft gegriffen, sondern es ist etwas, was dieses Volk, womit sie was anfangen konnten, was ihnen auch wichtig war. Und in diesem Rahmen wollen wir das 4. Gebot heranwagen. Das regelt natürlich, wie der Umgang mit Gott ist. Wir fangen in 2. Mose 20 ab Vers 8. Da sehen wir folgende Worte. Denk an den Sabbattag, um ihn zu heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Treue wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruht am 7. Tag. Und darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Wenn wir das erstmal in dem geschichtlichen Rahmen sehen, wir müssen sehen und verstehen, Israel hat viele Jahre, als Jahrzehnte, Jahrhunderte, als Sklaven gearbeitet für die Ägypter. Sie waren gerade befreit worden. Gott, der große König, hat sie befreit. Und ihr Leben in Ägypten, wie war's? Wie schön. In 2. Mose 2,23 sehen wir, es war etwas, sie schürten unter der Arbeit und sie schrien um Hilfe zu Gott. Ich habe mich gefragt, steht nicht da, gibt es da einen Ruhetag für die, jede Woche? Hatten sie Urlaub? Ja? Das glaube ich eher nicht. Höchstens mal ihre Herrscher, die haben schon Ruhe gehabt, aber die Sklaven sollen blechen, die sollen sie richtig rangehen. Also hatten sie diese Ruhetag nicht. Ihr Alltag bestand daraus Arbeit, Schlafen, Essen, Essen finden. Das war es denn schon. Feiertage, höchstens, wenn die Ägypter mal gnädig waren und nett waren, aber selten. Und so nun hören sie von diesem Gott, der sie befreit hatte. Du darfst mal einen Tag ausruhen, jede Woche. Das ist für ihr Leben, wow. Jede Woche einmal ruhig, einmal Ruhe haben, einmal nicht schuften müssen. War revolutionär. Das muss man verstehen, aus ihrer Sicht. Ich meine, Gott hatte schon diese Idee reingebracht. Wir können da vorlesen, ich glaube, es ist Kapitel 15 oder 16, wo sie sollen Manne sammeln. Und er sagt, am 6 Tage sollst du Manne, also dieses Brot aus dem Himmel sammeln, am 6. Tag doppelt sammeln, denn am 7. Tag gibt es nicht. Denn ihr sollt Ruhe haben. Und was kam? Die haben gesammelt, am 7. Tag. Gingen einige raus. Also sie haben gesagt, okay, jetzt jeder Tag ist wie jeder andere Tag. Und da war kein Mann, da war nichts zu sammeln. Die waren es gar nicht gewohnt, mal dann ruhig wirklich eine Pause zu machen. Wir kennen das nicht anders. Ruhe zu haben, war Gott wichtig. Und Mose nannte den Grund hier in der Schöpfung, wo er sagt, dass Gott am 6. Tag, nach dem 7. Tag alles geschaffen hat, am 7. Tag ruhte er sich aus. Und da habe ich mir überlegt, ja, Gott hat sich ausgeruht. Was heißt das eigentlich? Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Dass Gott erschöpft war? Jetzt kann ich nicht mehr. Also, ich denke einfach, diese Idee, dass er erschöpft war von seiner Schöpferarbeit, das stelle ich mir schwer vor, sondern dass Gott einfach, wenn man so sagen kann, Zeit genommen hat und einfach das zu genießen, was er geschaffen hat. Dass er einfach gesagt hat, wow, ist das nicht schön. Gott genießt seine Schöpfung. Und da würde ich sagen, mach es auch so. Genieße das, was Gott geschaffen hat. Mach einen Spaziergang in der Natur, um einfach, nicht einfach um fit zu werden, sondern einfach um das zu genießen, was Gott geschaffen hat, um mit Gott Verbindung aufzunehmen. Cindy hatte mir schon, eine Freundin von ihr hatte ihr gesagt, mach es dir zu einer Aufgabe, dass du einfach mal mit Gott abhängst. Dass du nichts Konkretes vornimmst, sondern einfach mit ihm bewusst zusammen abhängst. Ohne Ziel, ohne, also okay, ich, und einfach so mit ihm reden und ja, wie es so einem gefällt. Das ist ein Gedanke dahinter. Denn nicht nur damals, sondern heute, es gibt so viel auf dieser Erde, was uns vereinnimmt. Ja, du hast diese Aufgabe, du hast jene Aufgabe, du hast Arbeit, du hast, also, und wenn das nicht der Fall ist, dann zuckt man schnell ein Handy raus und dann guckt man, was die Nachrichten sind und was jemand Text geschickt hat und, ja, die Ergebnisse von irgendwelchen Sportspielen oder was auch immer. Wir füllen unsere Zeit so sehr. Wir brauchen eine bewusste Zeit, eine feste Zeit, wo wir uns Zeit nehmen und daran zu erinnern, mit wem wir zu tun haben, als Kinder Gottes. Und 5. Mose nimmt Mose diese ganzen Gebote wieder auf und er gibt so ein bisschen mehr dazu. 5. Mose, Kapitel 5, Abvers 12, Da sehen wir Folgendes. Halte den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gottes befohlen hat. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag ist aber ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit verrichten. Das gilt für dich, deine Söhne, Töchter, Sklaven, Sklavinnen, Ochsen, Esel, wie alle Fremden bei dir wohnen. Alle Sklaven, alle sollen ausruhen, so wie auch du ausruhst. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Also wir haben das schon gesehen, was hier ist, aber was mir hier wichtig ist, ist eben, dass er sagt, okay, irgendwann werdet ihr so weit sein, dass ihr selbst Sklaven habt. Behandelt sie bloß nicht so, wie die Ägypter euch. Ja, lasst es zu, dass sie auch zur Ruhe kommen. Was er hier auch sagt und dort da auch ist, er sagt, es ist ein Ruhetag für den Herrn. Es ist nicht einfach ausruhen, sondern ausruhen, zur Ruhe kommen, damit man sich mit ihm in Verbindung setzt, damit man die Gemeinschaft mit Gott sucht. Und am Ende sagt er, benutzt diesen Tag, um daran zu denken. Denk dran, was der Herr für dich getan hat. Das sehen wir hier, wie der Herr dich aus dem Land geführt hat, wie er dich gerettet hat. Gott weiß, wie vergesslich wir Menschen sind. Und es tut uns gut, einen Tag zu haben, wo wir einfach sagen, stopp, lass uns darüber nachdenken, was Gott für mich getan hat, was er bedeutet, wie wir uns mit ihm verbinden können. Nun, auch wenn die Menschen damals keinen Terminkalender hatten, so ging es wahrscheinlich damals wie heute. Sie haben sehr schnell vergessen, was dieser Tag bedeuten soll. Entweder die haben es zu einem Gesetz gemacht, geboten, was man alles tun und nicht tun darf, oder sie haben es einfach so links liegen lassen. Wobei Gott war wichtig war, dass sie erkennen, dass auch ihr Handeln, ihr Ausruhen, um mit Gott zusammen zu sein, das soll auch ein Vorbild sein für die anderen Völker, die es sehen. Leider haben sie es immer wieder vergessen. Die Propheten kamen dann Jahrhunderte später, die Propheten, man kann immer wieder lesen, dass sie dafür das Volk getadelt hatte. Ihr habt so gearbeitet am Sabbat, als wäre es ein normaler Tag. Ihr habt gar nicht an mich gedacht. Sie haben sie angeklagt, nicht nur, weil Götzendienst ein Problem war, sondern auch, weil sie die Sabbatruhe, diese Ruhe ignoriert haben, womit sie auch selbst zur Ruhe kommen und auch mit Gott in Verbindung kommen. Und so wurden sie irgendwann bestraft, kamen in Gefangenschaft und nachher, als sie wieder nach Hause kamen, dann wieder nach Israel kamen, da haben die gedacht, okay, das soll nicht nochmal passieren. Also, jetzt wollen wir die Gebote einhalten. Aber anstatt den Sinn und das Ziel des Gebots zu sehen, in dem, was sie gemacht haben, da haben sie ihre Sicherheit in dem Befolgen des Gebotes gesehen. Wie gewinnst du Sicherheit? Du brauchst einen Zaun. Du brauchst einen Zaun um die Gebote. Um bloß sicher, dass man sie nicht verletzt. Dann braucht man einen Zaun, damit sie nicht, ja bloß nicht überwinden. Und so hatten sie zur Zeit Jesu, als es soweit war, dass da 50, 60 Regeln waren, nur für dieses eine Gebot. Für den Sabbat. Für diesen Ruhetag. So wurde es eine Zwangsjacke für die Menschen, was sie wirklich einschränkt und verunsichert. Und es ist bemerkenswert, dass bei Jesus als er Konflikte mit den schriftgelehrten Pharisäern hatte, waren es fast immer, nicht nur, aber fast sehr oft, ein Konflikt um den Sabbat. Einmal hat er jemanden geheilt sogar. Das war an einem Sabbat. Und die haben gesagt, das darfst du nicht machen, das ist Arbeit. Er sagte, Arbeit, das ist keine Arbeit. Da wird ein Mensch geholfen. Was hat das mit Arbeit zu tun? Hier, ich will nur ein Beispiel geben von mehreren, die man geben könnte. Markus 2. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder, seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nicht zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des hohen Priesters Abiathar im Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester eigentlich essen dürfen und wie er auch seinen Begleitern davon was gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. So, das ist ganz einfach. Die fingen an, einfach auf dem Weg, die haben Hunger gekriegt und haben da so Getreide so am Wegrand gesehen und haben einfach gezuckt und ein bisschen geknabbert. Und das schmeckte den Pharisäern nicht. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Das ist verboten. Wie können Sie es bloß wagen? Und es ist interessant hier, dass Jesus nicht da ein Argument anfängt, sondern einfach er sagt, was ist mit David? David war für die ein großes Vorbild. Der war wirklich der große König. Und er sagt, was mit David? Der hat einmal, wo er auf der Flucht war, Brot genommen, was eigentlich nur für die Priester erlaubt war. Aber er und seine Leute hatten Hunger. Sie wollen was essen. Wie gehst du damit um? Ich glaube, die hatten es schwer, eine Antwort zu finden. Wenn Leute, die ihr Heil in Gesetzen und Geboten sehen, können nicht verstehen, warum jemand da übertreten wird. Aber Jesus muss den Pharisäern helfen, den eigentlichen Sinn zu begreifen und sagt, das Sabbat ist für den Menschen, nicht andersrum. Die Gebote wurden nicht gegeben, um das Leben zu erschweren. Die Gebote wurden gegeben, um das Leben gut zu machen, weil wir es gut meinten. Und das ist eine Stelle hier, wo wir das einfach ganz klar sehen können. Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Hast nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten und auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben, dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Hast du jetzt schon Worte hier gesehen? Diese Gebote sind gegeben, dir zum Guten. Es ist nicht so, dass Gott einen einfach schlecht machen will. Ganz und gar nicht. Aber die Pharisäer haben das offensichtlich nicht verstanden. Gott meint es mit seinen Geboten gut mit uns. Mit den Menschen. Das ist gut für die Menschen, wenn sie sich darauf einlassen. Und so hat es auch Jesus gewollt, dass wir das den Sabbat, diese Ruhe, wirklich für den Herrn verstehen. Nun, leider haben die Nachfolger über die Zeit, über die Jahrhunderte eben genau das nicht verstanden, was Jesus hier gesagt hatte. Und als ich diese Themen vorbereitet habe, habe ich an eine Buchreihe gedacht, die es auch auf Deutsch gibt, auf Englisch. Habe ich das klein gelesen, dann haben wir es unseren Kindern gelesen, heißt Unsere kleine Farm. In einem dieser Bücher schildert die Schriftstellerin das Leben von ihrem Mann, Isol Alonso, als er klein war auf einer Farm. Und wie es war für ihn und sein Leben als Kind Und da ist in einem Kapitel, geht es um einen Gottesdienst. Und sie gingen dahin und es war 2 bis 3 Stunden lang. Also die Predigt alleine war, glaube ich, 1,5 Stunden. Stellen wir mal vor. Und das Interessante ist, man musste hingehen. Es war natürlich für alle klar. Man musste aufmerksam zuhören. Und da hat sich sogar Leute, das fand ich so lustig, ja, Leute, die hinten standen und sie hatten einen kleinen Stock. An einem Teil der Stock war so ein Bällchen, an dem anderen Teil waren Federn. Und wenn sie von hinten gesehen haben, oh, da ist jemand eingeschlafen. Da ist er einfach ganz still hingegangen. Wenn es ein Mann war, gab es ihm ein Kugelchen da, boff, auf den Kopf. Und wenn es eine Frau war, dann war die Feder ganz leicht unter der Nase, so dass es gekitzelt hat oder was auch immer. Die dürfen also bloß nicht einschlafen. Und dann natürlich nachher hieß es, Ruhe haben heißt nichts tun dürfen. Und der war, glaube ich, 8, 9, 10 Jahre alt. Und wenn du einem Junge sagst, in dem Alter, du sagst nichts tun, höchstens lesen und sitzen. Was wird ein Junge denken? Ja.
Das ist Arbeit.
Ja, das ist nicht unbedingt Ruhe für sie. Also, ja, er hat geschildert, wie er neben seinem Bruder saß und dass sie festgestellt haben, der Opa, der auf sie aufgepasst hat, der ist eingeschlafen. Der hat seine Bibel, glaube ich, gelesen, ist eingeschlafen. Die haben gewartet und das ist ja richtig, merken die, er ist tief eingeschlafen. Und sie sagen, oh, jetzt ist die Gelegenheit vor Winter, sie sind rausgeschlichen, die wollen unbedingt Schlitten fahren. Haben sie ganz heimlich die Schlitten rausgeholt, die wohnen am Hang und los. Und die hatten ihren Spaß und das hat ihnen Spaß gemacht. Und dann, beim letzten Mal, die wollten noch einmal, und was ist passiert? Da ist ein Schwein ausgebüxt und ist vor ihnen gelaufen direkt und haben sie den Schwein erwischt. Und da hat es einen Lärm gegeben und dann gab es Ärger natürlich. Aber das ist ein Beispiel, also wenn ich daran denke, wie er das schildert, das ist ein Beispiel, wie eigentlich das passiert, was Jesus sagt. Wenn sie aufhören zu denken, dass dieser Sabbat für den Menschen ist und nicht anders, also dass sie denken, das ist andersrum, dass sie nicht mehr denken, dass es für uns ist. Interessant ist, wenn ich im Neuen Testament schaue, nach den Evangelien, in der Apostelgeschichte wird vom Sabbat geredet, weil Paulus vor allem immer wieder in die Synagoge ging, um mit den Juden zu reden über Jesus. Und das war die Gelegenheit. Danach ist eigentlich nicht mehr, kaum was. Höchstens in Hebräer 4, ab Vers 4 können wir lesen, es heißt vom siebten Schöpfungstag, am siebten Tag ruhte Gott von alle seiner Arbeit aus. In dem Kapitel redet aber nicht von einem Sabbat in dem Sinne, dass es einen bestimmten Tag der Woche war, sondern es ist die endgültige, vollkommene Ruhe Gottes, die wir haben können. Und so sagt er, also bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe vorbehalten, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. Ich glaube, ich habe es hier sogar. Hier. Ja. So wollen wir eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand aus dem gleichen Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das soll unser Ziel sein, dass wir in diese Ruhe einkommen bei Gott, wo wir wirklich bei Gott sind und diese vollkommene Ruhe genießen können. Und das soll unser Ziel, was wir vor Augen haben wollen, damit wir nicht, wie viel leider so oft geschieht, man abgelenkt wird und dieses Ziel verfehlt. Wie sollen wir nun dieses Gebot heute verstehen als Nachfolger von Jesus Christus? Wie sollen wir damit umgehen? In 2. Mose und 5. Mose haben wir gelesen, dass die Rede ist von einem Sabbat für den Herrn. Wenn ich das nehme auf der einen Seite, dann nehme ich auf der anderen Seite, dass Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Dann ist für mich klar, dass Gottes Ziel ist, nicht einfach an sich Ruhe, das darf man nicht. Wenn man anfängt mit den Geboten, dann landet man in einer Sackgasse zwangsmäßig. Dann werden die Gebote mit der Zeit wichtiger als das, was Gott eigentlich wollte. sein Ziel ist, war immer so und ist immer noch, dass sein Volk, seine Kinder diese Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um mit ihm zu reden, um einfach mit ihm, wie Cindy sagte, abzuhängen. Was wir wissen einfach ist auch, dass unsere Gewohnheit uns stark beeinflusst. Was wir gewohnt sind zu tun, das tun wir. Ich glaube, Gott wollte hier einfach, dass wir uns daran gewöhnen, wirklich regelmäßig Zeit mit ihm zu verbringen, an seine Erlösung zu denken, einfach mit ihm zu reden, uns auch zu erholen natürlich und das zu genießen, was er für uns geschaffen hat und getan hat. Wenn ich das so verstehe, dann wollte Gott einen Ruhetag, wo wir Ruhe nehmen, um mit ihm den Tag zu bestreiten. Wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich nicht der Experte hier. Leider sehe ich, wie schnell mein Tag, meine Woche voll wird. Wenn wir es bewusst nehmen, dann meistens nehmen wir es oder ich am Montag, weil Sonntag oft so voll ist für uns. Und da ist nicht das Nicht-Arbeiten entscheidend, sondern einfach Zeit mit dem Herrn. Und so ist es für jeden wichtig, die Frage zu stellen, was stärkt deine Verbindung zum Herrn? Was stärkt deine Verbindung zu Gott? Was empfindest du als erfrischend? Eine wöchentliche Auszeit, um mit Gott zu sein, kann zu einer Gewohnheit, die wirklich unseren Glauben hilft. Manchmal ist es, wenn du etwas körperlich jeden Tag tust, dann ist es einfach die Ruhe zu haben. Für andere wie ich, die viel sitzen und vielleicht mit Leuten reden oder am Computer sitzen, dann ist für mich eine Stunde Gartenarbeit ist wundersam, erholsam, erfrischend. Ich bin in der Natur auch und genieße es richtig. Manchmal kann auch ein Mittagsschlaf ein Gottesdienst sein. Was gibt dir Kraft für die Woche? Was richtet deine Augen erneut auf Jesus? Ich möchte euch einfach, da muss ich plädieren, unser Vater im Himmel wartet darauf, dass wir einfach Zeit mit ihm verbringen, dass wir Zeit nehmen, um mit ihm zusammen zu sein. Diese Zeit nehmen, um uns zu erholen, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen, uns zu stärken in der Gemeinschaft und uns an das Ziel zu erinnern, wo wir hinwollen, wo wir auch andere mit einladen wollen, ist diese vollkommene Ruhe bei Gott eines Tages, was wir haben. Und das wollen wir haben. Amen. Beten wir zum Schluss zusammen. Herr, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Danke, dass du diese Gemeinschaft wirklich mit uns willst. Schenk uns Augen, die sehen, wie wichtig es ist, einfach Zeit zu nehmen für dich. Danke für deine Gnade, denn wir scheitern so oft daran, aber wir wollen immer wieder dran. Lass uns einander auch Mut machen, dieses Ziel zu erreichen. Amen.